Jetzt ist hier die Pilar, unser Gast. Ich freue mich ganz besonders, dass du jetzt hier bist und uns Rede und Antwort stehst zu dem, was du gemacht hast. Zum einen hier in Deutschland, zum anderen aber auch in vielen anderen Ländern der Welt. Hallo, das ist schön, dass du das jetzt, dass du Opfer bist, sozusagen auch. Ja.
Danke, Marcia, ich freue mich auch.
Ja, weil das ist ja auch oft, ne, denn das ist dein letzter Tag vom Praktikum und ne, wir reden viel, während das Mikro aus ist, aber in manchen Sendungen hast du auch schon Interviews gegeben, aber ich finde, es ist eigentlich schon auch nochmal eine gute Gelegenheit, ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist passiert die letzten 4 Wochen und aber auch, was sonst noch in deinem Leben so.
Ja, die letzte
ist.
6 Wochen war mein Praktikum.
6 Wochen, genau.
Ja, genau. Es war echt viel. Also ich habe viel gelernt, ich habe viel gemacht. Neue Erfahrungen, auf jeden Fall. Aber ja, ich habe viel gelernt.
Ja, was hast du denn gelernt? Wo würdest du denn deinen Wissenszugewinn denn genau verorten?
Also zu Anfang mein Deutschniveau. Ja, wir wissen schon, das ist sehr schwierig für mich, aber trotzdem, diese war eine sehr, sehr gute Übung für mich. So komplizierte Texte zu lesen, also für mich eigentlich, oder Nachrichten vorlesen. Ja, das mit Deutsch und auch technische.
Aber ich finde auch bei der Sprache, man hat ja schon angemerkt, du hast dich auch jedes Mal vor jeder Nachricht, du hast dich ja immer besonders vorbereitet. Was hast du denn da gemacht in deinen Texten? Du hast immer extra Zeichen da reingemacht, ja?
Ja, weil die Wörter auf Deutsch normalerweise sind 2 Wörter oder 3 Wörter zusammen. Das ist nicht so oft auf Spanisch. So, deswegen habe ich immer Linien zwischen die Wörter gemacht, damit ich weiß, wenn das Wort endet.
Ja. Um dann so quasi die Trennung der Wörter auch beim Lesen wiederzugeben, ja?
Genau, ja, das habe ich gemacht.
Und das hilft?
Das hilft mir, das habe ich auch in der Schule gelernt und ich habe das vergessen. Aber als wir haben angefangen, die Nachrichten zu lesen, habe ich mich erinnert, dass das hilft.
Und ich habe auch das Gefühl gehabt, verstanden hast du eigentlich alles beim Vorlesen, weil das merkt man ja relativ schnell, wenn dann eben auch Betonung nicht stimmt oder so, wenn man Wörter nicht versteht, dann liest man sie so anders.
Aber ja, genau.
Mit dem Verständnis hast du kein Problem gehabt, oder?
Manchmal, also am Anfang war das schwieriger und mit den Wochen habe ich gemerkt, es war leichter. Ja.
Auf welcher Ebene ist es dann das Vokabular oder auf welcher Ebene würdest du da den Sprachzugewinn am meisten jetzt ansiedeln?
In dem Praktikum? Ja, viel mit Vokabular. Ja, Wörter, Verben, die ich habe nicht gern gelernt. Oder wie man redet einfach in Nachrichten, ist anders, als wie man redet, häufig. Ja.
So wie wir jetzt im Gespräch reden, reden wir anders, ja.
Genau.
Wenn wir das vortragen. Und dann, wenn du hast ja auch einige Projekte dann gemacht, einige journalistischen Beiträge, da war es ja auch nochmal anders. Wie bist du da rangegangen? Welche Erinnerungen hast du an deine journalistischen Projekte? Du hast mal Filmrezensionen gemacht.
Ja,
ne?
Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Interviews gemacht oder ich war in Vorträgen, ich habe aufgenommen. Rezension für Filme.
Umfrage auch noch eine, ja?
Ja, Umfrage auch. Und ja, also das mit der Sprache ist sehr wichtig, weil ich habe auch gemerkt, dass am Anfang zum Beispiel, wir haben hier viele Interviews gemacht und ja, man lernt auch, wenn man ein Interview macht und so, ja.
Und du hast ja auch dann die Interviews, die hier in der Sendung waren, dann nachbearbeitet und auch die Texte dazu geschrieben.
Ja, die Podcasts, die alle können in der Website finden. Genau. Ja, das war auch eine tolle Erfahrung, weil also am Anfang habe ich gedacht, ich werde das nicht schaffen, weil es ist 1 Stunde Interview und manchmal sehr kompliziert und manchmal mit den Akzenten, aber es war gut.
Kannst du inzwischen auch Schwäbisch verstehen, ja?
Ja. Jetzt
Schwäbisch. Welche Beitragsform hat dir denn am meisten gefallen oder sowohl von der Machart her, also technischen oder und aber auch vom Inhaltlichen her, was fandest du besonders?
für mich eine Rezension zu machen, war sehr gut, weil man kann O-Tönen ja mit Moderationen mischen und das fand ich interessant. So, das ist sehr neu für mich.
Also dann einen Film zu gucken oder auch?
Ja, oder ja. Irgendwas machen und dann die O-Tönen mit Moderationen zu mischen, finde ich cool. Also etwas, das man kann vorbereiten, ist auch interessant.
Und dann neu zusammenzustellen auch, ja?
Ja.
Was Neues Ganzes draus zu machen.
Genau.
Was nimmst du noch alles mit jetzt aus der Zeit hier im Radio?
Ich habe nie vorher im Radio gearbeitet und ich finde es super. Ich freue mich, dass ich hatte die Möglichkeiten und ich weiß nicht, wie ist das in Chile eigentlich? Also zum Beispiel in meiner Stadt und jetzt bin ich neugierig, wie es funktioniert. Und
kannst du mal recherchieren und ja, vielleicht
genau.
Bleiben wir in Kontakt und wenn du wieder gehst, dann schickst du uns Material ja. Aus Chile.
Das wäre super.
Ja, wie lange bist du? Du bist aber noch eine Weile hier, ne?
Ja, wenn alles klappt, bis Mitte September.
Und was steht an jetzt nach deinem Praktikum hier im Radio?
Also jetzt habe ich eine kleine Pause, weil meine Mama kommt zu besuchen.
Ah.
Ja.
Was zeigst du dir alles?
Ja, einfach alles. Wir haben am Anfang gedacht, dass wir wollten reisen, aber ich finde es nicht nötig, weil hier gibt es schon viel zu sehen. In Tübingen und alles, in Reutlingen, Rotenburg finde ich auch toll, ja.
Hast du das schon alles kennengelernt? Weil es ist ja wirklich oft so, auch Leute hier in Tübingen gehen erstmal weiter weg und das Nahe.
Ja, was ich noch nicht kenne zum Beispiel ist Bebenhaus in solche Orten.
Das ist gut für Eltern, ja.
Das ist gut für Eltern? Okay. Keine das, Ahnung, ich fand die da.
Ein Kloster, schöne alte Häuser.
Okay, ja. Super. Mhm. Ja, und die andere? Ja, ich wohne sehr nah von Rottenburg, so ich gehe ganz oft, ja.
Was gefällt dir an Rottenburg?
Ja, es gefällt mir.
Was gefällt dir dort?
Kleindorf, sehr schön.
Das hören sie aber nicht gerne in Rottenburg. Ich glaube, die sehen sich als Stadt.
Oh,
es ist eine Stadt.
Sorry, Rottenburg. Ich mag Rottenburg.
Und Tübingen? Was gefällt dir hier?
Oi, ist so viel. Es gibt so viel zu machen. Überall so viele Veranstaltungen, kleine Kneipen, Restaurants, die Stadt ist auch schön, ja.
Und vielleicht auch nochmal auf das Praktikum, was ist dir hier schwer gefallen oder wo hast du gedacht, kann man vielleicht hier, könnte man was anders machen auch?
Vom Radio? Ja. Ich habe echt nicht daran gedacht. Also für mich, ich habe nur gedacht, dass ich würde es manchmal nicht schaffen mit der Sprache eigentlich.
Aber ja. Das war eigentlich, fand ich jetzt wirklich überhaupt kein Problem von meiner Seite aus auch, oder?
Ah, toll, aber manchmal ja. Es war ist sehr, sehr schwierig.
Ich habe das gespürt auch bei dir, ne, dass das so auch eine gewisse Angst und ein großer Respekt auch da war. Und von meiner Seite war es dann eben der Versuch, das auch dir die Angst zu nehmen und das einfach auch zu fördern. Und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt, ne?
Cool, ich freue mich.
Aber dann suchen wir nach Kritik, vielleicht außerhalb vom Radio oder was in Tübingen. Vielleicht gibt es sicher auch irgendwas, was einem nicht so gefällt.
Ja, also was ich würde sagen, also immer was Ausländer sagen, oder? Dass die, also manchmal die warm, ich weiß nicht, wie zu sagen, aber die Leute, die nicht so spontan sind manchmal und in Chile muss man viel Improvisation machen die ganze Zeit und das sieht man vielleicht nicht hier, weil alles so gut funktioniert. Aber das ist auch gut, so komisch.
Und von Leuten her, hast du auch mit richtig alten Tübingern, alten Rottenburgern, hast du zu solchen Leuten auch Kontakt bekommen?
Nein, richtig alten nicht. Ich denke nicht.
Dann fehlt vielleicht auch so dieser eine Blick.
Ach so, ja.
Auch noch, ne? Aber auch die jungen Leute haben solche Angewohnheiten mit fehlender Spontanität und Dingen. Ja. Wie ist es überhaupt passiert, dass du nach Tübingen gekommen bist? Weil du hast ja das, als du nach Deutschland gekommen bist, für ein Jahr, nicht auf dem Zettel gehabt wahrscheinlich.
Nein.
Oder? Wusstest du nicht von Tübingen?
Nein,
nie
gar
gehört.
Nicht. Nie gehört. Nee, im August bin ich angekommen. Ich war in Dresden bei einer Freundin, die ich seit langem kenne. Und ich nahm an einer Veranstaltung, Musikveranstaltung teil, in einem Musikcamp, der heißt Ethno Germany. Das war in Kusel, das ist ein Dorf. Und da habe ich viele Musiker aus Tübingen kennengelernt. Und sie haben mir alle gesagt, nee, du sollst in Tübingen wohnen, natürlich. Und ich hatte keine Ahnung, wo das war. Und nächste Wochenende war ich hier zu schauen.
Die haben dich eingeladen und...
Ja, die Leute von Folklang eigentlich, ja.
Und dann warst du Teil der Familie.
Ja, sind toll.
Das hat dann alles so einfach so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Hast dein Zimmer gefunden und...
Alles hat super geklappt, ja, wegen dem Freunden von Folklang. Es war super einfach. Ich habe nicht gedacht, es war so, aber ja...
Und dann hast du auch jetzt für dich entschieden, du bleibst hier das Jahr oder
Ja, genau.
Machst keine, nicht nochmal an anderen Orten wohnen, sondern...
Genau, weil ich habe gemerkt, weil ich wollte gerne Musik spielen und ich habe gemerkt, hier gibt es tolle Projekte und viele Leute, die interessieren sich und es war einfacher. So.
Musst du nicht nochmal rumsuchen, nicht rumreisen, sondern hast alles auf einem Tablet.
Ja, genau.
Du bist halt mit Work and Travel hier. Wie muss man sich da bewerben? Bekommt man da ganz leicht ein Visum? Wie läuft es formal? Wie viel vorher muss man da das beantragen?
Es ist relativ einfach. Ich musste das in Chile machen. Man muss mindestens 3 Monate Geld in einem Bankkonto haben. Das ist das Längste. Und dann einen Termin in der Botschaft machen. Und das habe ich 2 Wochen vor meiner Reise gemacht. Und alles hat geklappt. Nee, das ist normal.
Und wie war der Termin? Haben die da ein Interview gemacht mit dir auch? Oder?
Ja, sie haben alle meine Dokumente geschaut, Fotos, Bankkonto, Briefe von einer Freundin aus Deutschland auch.
Eine Einladung oder was
Einladung,
dann?
Ja. Brief, ja.
Braucht man das?
Ja, also, ja, denk schon, ja.
Was für Fotos?
Visa-Fotos. Ach so. Biometrik-Fotos, das hatte ich auch nicht.
Und sie wollen, dass du ein europäisches Konto oder irgendein Bankkonto hast als Sicherheit oder?
Ein Bankkonto aus Chile, aber mit einer bestimmten Menge Geld. Das war das Wichtigste.
Dass du nicht hierher kommst und Sozialleistungen beziehst, oder ja. Ist das so?
Ja, so.
Die Befürchtung?
Genau, so. Alle müssen so eine Menge Geld im Bank haben, sonst geht nicht.
Dass man auch überlebt, bevor man hier eine Arbeit hat. Musst du dann auch arbeiten, wenn du ein Work-Visum hast?
Man muss nicht.
Man muss nicht?
Ja.
Also du musst nicht irgendwas nachweisen, dann auch nochmal irgendeinen Stempel?
Nein.
Und kannst dich dann innerhalb von Europa frei bewegen?
Genau, ja.
Und nach einem Jahr musst du dann aber auch wieder Europa verlassen, oder wie ist das?
Ja, eigentlich muss man. Ich werde noch 2 Monate oder so bleiben, aber als Tourist.
Das kann man noch verlängern.
Das darf man machen, also 3 Monate länger. Aber ja, das ist alles so, dass sonst man muss andere Visa suchen.
Und wie findest du das? War das für dich schwierig oder auch wie denkst du das? Diese Möglichkeit, Work-and-Travel-Visum, Touristen-Visum, dieser Umgang der EU auch mit Leuten von außerhalb? Fühlst du dich... Also das ist ja ein politisches Mittel auch, um auszuwählen, wer kommt rein nach Europa, genau. Wer kommt nicht rein nach Europa oder auch nach Deutschland.
Genau.
Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Also ich muss sagen, dass für Chilenen ist das relativ einfach. Und das ist, also natürlich bin ich glücklich dafür. Ich weiß, dass für andere das ganz, ganz schwierig.
Man kann wahrscheinlich nicht aus jedem Land Work and Travel Visum beantragen.
Nein, von Chile nicht, aber viele eigentlich. Also in Europa oder in Nordamerika, in Australien, es gibt viele Möglichkeiten.
Weißt du, wie es umgekehrt ist? Wie nach Chile, wie da die Einreisebestimmungen sind? Gibt es da auch sowas Vergleichbares?
Ah, ja, genau. Also Deutsche können auch das in Chile machen.
Ein Jahr lang.
Ich kenne keine, die haben das gemacht, aber bestimmt gibt es.
Kannst du dich jetzt auf die Suche machen.
Ja.
Du hast ja auch schon ganz lange Deutsch gelernt, ne? Also
ja.
Immer wieder gibt es Leute, die denken, du bist hier 8 Monate, wie kann das passieren? Ja, aber du warst ein Kind oder du hast schon in der Grundschule.
Ja, also ich erinnere mich, dass seit Kinder haben sie uns Wörter beigebracht, also die Schere und so. Und dann, ich habe immer studiert, ich habe vorher Deutsch gelernt als Englisch. Wir haben dann von der 5. Klasse dann Englisch gelernt und ich würde sagen, dass von der 10. Klasse und so alles so viel, viel mehr Stunden Deutsch und es war viel.
War viel, aber es ist nicht auf Sprechen angelegt, wenn du sagst, oder einzelne Wörter oder mal Grammatik, aber...
Nee, weil es ist so, dass es gibt nicht so viele Muttersprachler da. So, wir lesen viele Texte oder... Aber hören ist schwierig, reden schwierig. Also es gibt nicht so viele Gelegenheiten.
Das sind dann keine deutschen Lehrer, sondern...
Wenig, ja.
Aber du könntest auch Deutschlehrerin werden jetzt?
Oh, ich habe nicht darüber gedacht. Ja, vielleicht so Privatunterrichte, ja, gerne. Ich mache das jetzt auch, Spanischunterricht.
Hier, jetzt in Tübingen?
Ja.
Mit Einzelpersonen oder?
Mhm.
Und?
Ja, cool. Ich habe das nie, also ich hatte keine Erfahrung, aber super.
Und hast du das jetzt hier selber beigebracht oder was ist dein Konzept da bei der Sprachvermittlung?
Ich habe einfach, okay, das ist sehr peinlich. Aber ich habe gedacht, okay, ich habe mein ganzes Leben Sprache gelernt, ich mache das rückwärts. Also genau, wie habe ich Sprache gelernt, wie kann ich Sprache beibringen? Und es ist nicht, dass ich habe keine, also ich habe auch etwas mit Bildung studiert, so ich verstehe ein bisschen, wie es geht.
Und fängst du bei Null an? Hast du jemanden, der noch nie Spanisch gehört hat und dann?
Ja, genau. Ich habe jemanden, der konnte kein Spanisch, aber es ist so, dass alle kennen schon ein paar Wörter oder Lieder und da fangen wir an.
Mit Liedern?
Ja, zum Beispiel.
Welche Lieder nimmst du da?
Nee, aber alle sagen, kennst du Spanisch? Was denkst du, dass sie sagen? Aus Lieder. Vamos a la playa.
Ach so, das 80er Jahre, ne?
Ja, genau.
Vamos a la playa, ne? Ab zum immer. Strand.
Genau.
Und da setzt du an, dann nimmst du den ganzen Text und...
Nee.
Das nicht.
Aber Sätze zum Beispiel. Was bedeutet das? Und, ja.
Und wie kam es, dass du in eine deutsche Schule oder in einen deutschen Kindergarten, dass du so früh das bekommen hast? Hast du in deiner Familie... Gibt es da irgendwelche deutschen Vorfahren?
Nein. Es ist nur, das ist eine sehr gute Schule, wo wir wohnen, in Chile, seit Los Angeles. Und also meine Eltern haben sich entschieden dafür und ich freue mich. Es war gut.
Aber da gab es keinen Bezug vorher, sondern nur einfach die Qualität der Bildung.
Ja.
War dann
also in Chile ist nicht so einfach mehr als 2 Fremdsprachen zu lernen. Also Englisch gibt es in jeder Schule, aber so eine zweite nicht. Und ja, ich denke deswegen. Und es ist super.
Wie heißt die Stadt? Los Angeles?
Los Angeles, Chile.
Und wird man da immer wieder verwechselt mit L.A.?
Immer. Aber eigentlich Los Angeles ist auf Spanisch und Leute denken, das ist etwas auf Englisch. Und es ist Los Angeles, richtig gesagt.
Zuerst war es ein spanisches Wort, ein Latino-Wort.
Ja.
Und heißt trotzdem auch die Engel?
Ja, genau.
Stadt der Engel?
Ja.
Wie ist Los Angeles in Chile? Was ist das für eine Stadt?
Okay, man sagt, das ist eine kleine Stadt, aber ist größer als Tübingen. Aber es gibt wenige Sachen zu machen, also nicht so viel zu tun. Deswegen ist es wie ein Dorf, aber ist cool. Ich finde es also sehr schön, ist im 500 Kilometer von Süden von Santiago, die Hauptstadt, und es ist sehr nah von den Anden, so man kann die Berge von meiner Stadt schauen, und es ist sehr grün, das finde ich toll.
Wie weit ist zum Meer? Auch nicht weit?
Nee, auch nicht weit. Mit dem Auto vielleicht 3 Stunden ist man schon am Strand.
Ja. Und was ist so drumherum geboten? Du hast, wovon leben die Leute auch?
Es gibt viele Firmen von Cellulose. Cellulose?
Mhm. Ja. Cellulose-Fabriken.
Ja, das ist das, die Haupt, die größte Firma sind von Cellulose.
Und deine Familie, wovon hat die gelebt? Oder wovon lebt die?
Nicht von das, Gesundheit.
Ja. Sind Ärzte oder was?
Meine Mutter ist Zahnärztin.
Zahnärztin.
Ja, und mein Vater ist Arzt.
Okay.
Ja, es hat nichts zu tun mit.
Mit einer eigenen Praxis oder in der?
Ja, also genau.
Und hast du Geschwister?
Ja, ich habe 3.
3 Geschwister?
Ja.
Und kommen die dich auch noch besuchen?
Ich will, dass sie besuchen, ja. Ich habe auch einen Bruder, der Musiker ist, und er würde ja bestimmt viel Spaß haben.
Und wie bist du eigentlich denn zur Musik gekommen? War das auch schon Teil deiner ganzen Familiengeschichte?
Auch, genau. Ja, also ich denke, dass es ist so, dass meine Eltern beide sind von einer Stadt, die ist noch kleiner als meins, sehr ein Dorf. Und ein Dorf in Chile ist nicht wie ein Dorf hier, das ist wichtig zu sagen. Und ich denke, deswegen haben sie immer gedacht, das war sehr wichtig, dass ich hatte andere Möglichkeiten. Und ich immer erzähle, dass mein Vater liebt Musik, aber er hat kein Klavier gesehen, bis er in der Uni war. Weißt du, so deswegen, es war wie, oder die Schallplatten? Genau, hat seine Mutter in der Hauptstadt gekauft und dann als Geschenk mitgebracht. Und es war wie, oh, Mozart existiert oder Quilapayún, irgendwas.
Was ist Quilapayún?
Eine Gruppe von Chile. Volkmusik, würde ich sagen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, mein Vater hat immer gedacht, wenn ich Kinder habe, sie würden Musik lernen. Und ich war 8 und sie haben uns gesagt, ey, ihr dürft Unterricht nehmen. Das war cool.
Und dann hast du dir dein Instrument selber rausgesucht.
Ja, genau. Also ich habe schon erzählt, dass ich wollte am Anfang Geige spielen, aber es gab keinen Geigelehrer, so ich habe einfach Flöte gespielt. Bis heutzutage spiele ich Querflöte. Ja, und mein Bruder da Gitarre gespielt und Klavier.
Querflöte war die 2. Wahl dann für dich?
Ja, eigentlich schon.
Aber jetzt bist du glücklich mit ihr?
Ja.
Was magst du an der Querflöte?
Ich mach viel Improvisation, das ist, was ich mag am meisten. Und jetzt spiele ich viel Folkmusik.
Was kann man noch alles spielen? Es gibt ja auch Querflöte, gibt es auch im Rock, aber natürlich. Na, in der Klassik, hast du eine klassische Ausbildung dann bekommen?
Ja, am Anfang, ja, weil wo ich wohne, das ist was gibt. Also jetzt gibt es so eine Rockschule, aber das ist neu.
Die berühmte Querflöte in der Rockmusik ist ja bei Jeff Ulltal, ne?
Ja.
Der Mann auf einem Bein,
hat
er immer gespielt.
Genau. Ja. Nee, aber ich habe nie so Rock gespielt, aber wer weiß, es gibt noch Zeit.
Klassik und jetzt eben im Folk. Was ist da der Unterschied? Wie gehst du da mit der Querflöte anders ran?
Die beiden Stile? Als Musikerin, es ist anders mit den Noten, weil in klassischer Musik spielt man immer mit Noten. Und im Folkmusik lernen wir beim Ohr.
Also durch Zuhören.
Genau, durch Zuhören, ja.
Das ist ja das Besondere hier an dem Projekt, auch an Folkklang.
Ja, genau.
Was ihr euch gegenseitig Lieder beibringt, ja?
Das habe ich vom August angefangen. Ich habe Improvisation gemacht, Aber ich habe nicht genau verstanden, was da das war. Aber jetzt, dass ich habe angefangen durchzuhören, zu lernen, ja, ich merke, ich weiß nicht, ist anders, aber eine andere Übung für dein Gehirn.
Ja, auch das Gehör verändert sich wahrscheinlich dadurch, oder?
Ja, krass, ja.
Wie funktioniert das? Du kannst du das, ist es dann über Erinnerung, über auch Trial and Error?
Ja, oder? Beide. Also für mich ist es noch schwierig, aber es ist einfach sehr viel Wiederholung. Und zum Beispiel, vorher habe ich immer ein Lied gehört und ich habe gedacht, oh, okay, vielleicht kann ich das spielen, aber ich habe nicht verstanden die Noten, jede Note. Ich habe nicht genau gehört und jetzt kann ich noch ein bisschen, ja.
Schreibst du dir dann die Noten trotzdem auf, auch wenn du zuhörst?
Ob ich schaffe?
Ja, oder das, gehört das dann trotzdem dazu oder brauchst du das eigentlich nicht, wenn du wenn ihr euch das so beibringt nach dem Gehör?
Ah, manchmal für eine Lieder, die sind sehr schwierig oder sind so anders für mich, wie, keine Ahnung, wir haben ein Lied aus Rumänien gelernt und das war so anders für mich, dass ich brauchte die Noten.
Und dann schreibst du dir es auf?
Nee, also im Vorgang kann man auch die Noten suchen. Es gibt Leute, die auch machen das, aber es ist, du siehst, ob du schaust die oder nicht.
Und die vielen verschiedenen Instrumente, das Zusammenspiel, wie funktioniert das bei Vollklang? Ja.
Ja, wir teilen uns bei Gruppen von Instrumenten, aber so Melodien, Percussion, Akkorden und ja, Gesang auch. Und deswegen kann ich jetzt werden wir auch die Geigen und die Bläser teilen. Deswegen kann ich mit Leuten spielen, die spielen andere Bläserinstrumente wie Klarinette, Trompete oder.
Von der als Melodieinstrumente dann her.
Ja, genau.
Bist du mit deiner. Aber jetzt wirst du nicht mehr mit den Geigen spielen dann.
Nein. Nein, ich würde jetzt Klarinette lernen.
Hast du neue Interessen jetzt?
Ja.
Gefunden.
Ja, weil ich will ein Instrument, die tiefer ist. Und es klingt auch gut in Cumbia und Klezmer-Musik. Das ist auch toll. Deswegen. Ist nur eine Idee, aber.
Die kann auch Realität werden, ja?
Ja.
Du bist jetzt hier in Europa mit Folk.
Ja.
In Berührung gekommen oder eben selber zu spielen, aber es gibt natürlich auch eine große Folktradition in Chile.
Ja, genau. Aber es ist nicht so, hier in Europa gibt es eine Bewegung, würde ich sagen, von Folkmusik. Das ist, die machen die Veranstaltungen, wo ich war, Ethno Germany und Folkmarathon und so weiter, es gibt viel. Und in Chile, das ist neu. Und auch, es gibt nicht so viele. Zum Beispiel, man kann nicht Folk als Karriere in der Uni studieren, wie in Schweden zum Beispiel. Das ist etwas, das man lernt von der Familie oder von Freunden oder in kleine Gruppe, die sind in jeder Stadt. Genau.
Kleinteilig und aber es ist auch, du bist damit auch aufgewachsen.
Ja.
Oder? Dein Vater hatte die Schallplatten und
ja.
Und es ist Teil der Geschichte, Teil der Kultur und aber auch Volk als politisches, als Volk ist in Chile auch eine politische Musik gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
In welcher Art?
Das stimmt. Sie haben Lieder komponiert, die unrechte Situationen, ja. Äußern.
Speziell Quilapayún ist da auch eine Band, ja?
Ja, zum Beispiel, oder ich mache auch Violeta Parra.
Eine Sängerin und Victor Jara ist auch noch ein anderer. Das sind so die drei Großen.
Ja, ich würde sagen.
Ich würde sagen, dann hören wir auch was davon. Ich habe jetzt Was willst du hören? Kannst du es auch?
Oh, ich würde gerne etwas von Violeta Parra hören. Ist das möglich?
Ja, das ist möglich.
Also ja, sie ist auch eine Sängerin aus Chile, die ist sehr bekannt, weil sie hat, also wahrscheinlich viele Leute kennen sie, die jetzt hören, aber ich weiß nicht. Sie hat Gitarre gespielt und sie ist auch bekannt, weil sie ist durch Chile gereist, um Volkslieder zu suchen, die Leute haben im kleine Dörfer gespielt und niemand hat gelernt zum Beispiel. Und dann, sie war auch in Frankreich und sie ist die erste lateinamerikanische Frau, die hatte eine Ausstellung in Louvre.
Echt, ja?
Ja, mit, wie heißt das? Wenn sie...
Strick?
Ja.
Strickkunst?
Ja, mit...
Teppichen?
Ja, genau, sowas.
Wie ist das spanische Wort?
Arpilleras.
Das sind so Stoffteile, Stoffbilder.
Mhm, genau.
Das hat sie selber gemacht.
Ja.
Im Louvre.
Ja.
Als Musikerin bekannt, aber als erste im Louvre gewesen, ja.
Künstlerin. Ja.
Auf allen Ebenen. Das war Musik aus Chile, Violeta Parra. Und Chile hat eine bewegte Vergangenheit. 1973 der Putsch von Pinochet gegen den ersten gewählten sozialistischen Präsidenten weltweit und auch in Lateinamerika. Das wirkt immer noch nach, oder? Das ist immer noch präsent. Ist es lange her?
Ich denke schon, ja, es ist immer noch präsent. Ja.
Inwiefern, woran merkt man das?
Also zum Beispiel in die Meinung der Leute, also es ist schon sehr Gegenteil, ja.
Gibt Leute, die dafür und dagegen? Und
ja, genau, immer noch ist es schwierig, darüber zu reden, manchmal in Partys und so, lieber nicht.
Aber es gab ja auch viel Aufarbeitung, man hat viel von dem Unrecht einfach auch herausgefunden, was es gab. Warum sind Leute trotzdem dafür?
Ja, es ist ganz schwierig. Es ist ganz, also, weil ich kann dir erklären, aber es ist nur die Meinung von jeder Person und ihrer Erfahrungen. Und auch natürlich, weil ich denke, es gibt vielleicht noch nicht Recht. Also.
Es ist noch nicht alles aufgearbeitet und noch nicht alle verurteilt auch, ja?
Mhm, genau.
Vom
also,
Gericht.
Die Wahrheit ist nicht da, noch nicht so. Deswegen.
Und jetzt ist aber auch wieder unruhige Zeit. Du hast es gerade schon gesagt, was ist los gerade in Chile?
Ja, es ist so komisch, darüber von hier zu reden. Aber ja, es gibt gerade viele Demonstrationen, aber jetzt ist es über so eine feministische Bewegung. Weil die Demos sind über die Gewalt zu Frauen und der Sexismus, das existiert noch im Bildungssystem.
In welcher Form?
Viele Formen. Aber auch so, ich weiß nicht, wie man sagt, Acoso sexual, also Abuso.
Sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffe.
Genau, die existieren noch in der Uni, zum Beispiel viele Lehrer, die haben das gemacht mit Studenten und die sind immer noch Geheimnis, weil diese Männer sind wichtige Personen und man kann nicht so viel machen, weil niemand glaubt zum Beispiel. Und auch es gibt so viele Kommentare, die Männer im Unterricht machen, Lehrer, also es ist krass, ich habe also das auch gehört und ich habe immer gedacht, ach, wenn jemand so etwas machen, weil es ist sehr anstrengend so zu wachsen, weißt du? Wenn jemand denkt, dass du kannst nicht, weil du Frau bist. Das ist scheiße, sorry. Und deswegen finde ich super, weil es gibt so viele Bewegungen, Frauen in Schulen und in Universitäten und ich habe das Gefühl, weil ich nicht da bin, dass jetzt hören sie, dass es gibt eine Unterhaltung und das ist gut.
Dass es ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit kommt, dass es sichtbar ist, hörbar ist.
Ja.
Was haben die wenn du gesagt hast, du hast es auch in der Uni erlebt, was haben die Typen, die Professoren da
Also nicht gesagt? Persönlich, aber manchmal, es ist sehr schwierig zu erklären, aber zum Beispiel, ich hatte auch Jura unterrichten der Lehrer zum Beispiel hat die Frauen nicht geschaut, nur die Männer. Und wenn er hat eine Frage gestellt, nur Männer haben geantwortet. Und solche Sachen oder zum Beispiel, das ist so wichtig wie Frauen, die Kleidung von Frauen. Wie man geht zu einer Prüfung, wenn man eine Prüfung, also nicht schreibt, aber wir sprechen.
Mündliche Prüfung, ja.
Ja, genau, wie man sich, die Kleidung ist so wichtig, sie machen Kommentare, oh, warum hast du diese, zum Beispiel diese Rocke oder diese Top, willst du etwas von jemand oder was und so.
Bei der Prüfung?
Genau, so das kann auch, ja, so. Und das kann man auch in der Arbeit erleben und ja, deswegen ist es schwierig manchmal.
Weißt du über den Ursprung der Bewegung Bescheid? Kam die jetzt auch im Zuge der MeToo-Debatte in Chile an?
Also sie hunderte Fallen von diese sexuelle
Übergriffe, ja.
Ja, genau. Aber auch jetzt, es hat in die Schulen angefangen, weil es gibt viele Schulen, die sind nur für Männer oder nur für Frauen und in den wichtigsten Schulen sind, also die beste, würde ich sagen, ja, sind immer von Männern und von Jungen und es gibt eine sehr bekannte Schule in Chile, die Instituto Nacional, die Jungen haben ein Pulli gemacht von der Klasse, die hatte einen sexistischen Satz. Das war ein Witz. Weil, ja, das passiert oft, wenn es gibt nur Männer in einer Klasse und so. Aber es war so krass, dass die Mädels von anderen Schulen haben gesagt, wie kannst du das machen, also ein Satz? Das ist, alle können lesen und so. Ich kann das nicht übersetzen eigentlich.
Wie heißt es auf Spanisch?
Oh, nein. Nein.
Lieber nicht.
So Lieber schlimm, nicht. Ja? So schlimm, ja. Genau.
Und das war ein bisschen der Auslöser dann auch dafür, dass die Leute jetzt auf die Straße gehen, ja?
Also das ist ein Grund zum Beispiel, ja. Nein, ja.
Und dann braucht es halt auch ein bisschen Glück, dass die Bewegung groß wird, ja? Mhm. Dass immer mehr Leute dann mit den Protest auch tragen.
Ja, genau. Also jetzt gibt es viele Frauen, aber auch, die Jungen haben auch angefangen, Diskussionen zu machen.
Das auch Männer machen damit, ja?
Ja, genau.
Also, das ist eine aktuelle Entwicklung, die du jetzt aus der Ferne verfolgst. Ja. Und wenn du zurückgehst, hat sich vielleicht das Land verändert?
Ja, auf jeden Fall. Nee, mal schauen. Also, ich freue mich, dass das existiert und dass es noch ohne Gewalt geht. Und, ja.
Wir haben ein Thema noch hier zum Ansprechen, weil du warst jetzt ja, du bist seit August in Deutschland, aber warst auch schon wieder weg.
Ja.
Zwischendurch.
Im März. Ich war in Indien.
Tja, von ganz weit nach Osten. Warum bist du nach Indien? Was war da?
Es gab ein, wie die Veranstaltung, die in Deutschland war, aber es heißt Ethno Indien.
Ethno India und das ist auch ein Treffen von Musikern, Musikerinnen.
Von verschiedenen Ländern und wir spielen Folkmusik. Ja.
Und was war in Indien anders als in Deutschland bei dem Ethno Camp?
Wow.
Sicher einiges, oder?
Ja, also das System ist immer gleich in Ethnos. Wie man die Lieder lernt und das, wie man das Konzert vorbereitet. Aber in Indien, genau, also es war, der Campplatz war schon anders, weil es war so im Wald im Norden von Indien, in kleine Häuser, wie heißt das?
Hütten?
Ja, genau, sowas. Und ja, es war sehr warm, es gab Affen. Das Essen war auch sehr gut aus Indien. Ja, und ich weiß nicht, die, also wir haben auch viel mit Musiker aus Indien geteilt. Und die Musik ist anders, die Stimme ist anders, ich weiß nicht.
Andere Instrumente, ja?
Andere. Ja, andere Instrumente, genau.
Was war da alles im Einsatz?
Die Instrumenten. Also die Gruppe von Indien hatten zum Beispiel viele Flöten, die sind auch anders. Also ich spiele Flöte, so deswegen merke ich, das ist sehr anders. Also sie haben zum Beispiel 20 Flöte, weil jede Flöte hat eine verschiedene Tonart.
Mit der Querflöte kannst du jede Tonart spielen.
Ja, genau. Dann Tabla, Percussion. Es gibt ein toll Percussion, die ich habe nicht gehört, das heißt Doll. Oh, ist das Beste.
Was war daran gut?
Es war wie Party, für Partymusik. So laut und du brauchst nur das, um die Leute statt zu tanzen. Und so. Ist toll.
Sitar auch?
Wir haben ein Sitar-Konzert gehört von jemandem vom Orga-Team, aber er hat dann nicht gespielt mit, aber wir haben das gehört auch, ja.
Und der Teil des Camps ist immer, dass auch ein Konzert am Ende steht. Ja. Wie viele Leute wart ihr in Indien und wie lief das Konzert dann ab?
Ungefähr 40 Musiker und es war in einem Auditorium neben Lotus-Tempel. Das ist ein Tempel, die hat das, sieht wie ein Lotus an. Es war sehr schön. Also tolle Energie. Es war auch sehr lang, weil wir haben zwei Konzerte gespielt. So, eine und dann die andere.
Direkt nacheinander?
Ja, genau.
Mit kurzer Pause dazwischen?
Ja.
Und dann braucht es viel Konzentration und...
Ja, nee, es ist eine gute Erfahrung. Also ich kann, also es ist so toll, mit vielen guten Musikern zu spielen und die sind so... Ich weiß nicht, nett.
Und jetzt bist du gerade wieder dabei, mit Vollklang ein Sommerkonzert vorzubereiten. Wie weit seid ihr? Ihr habt gerade angefangen jetzt mit den Proben.
Ja.
Auf das Abschlusskonzert hin.
Genau, das Abschlusskonzert ist am 2. Juni hier in Sudhaus. Und wir haben Probe am Mittwoch nächste Woche und dann die Woche vor haben Probe Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Viele Stunden.
Alle zusammen oder dann eben, wie du gesagt hast, vorhin auch, ne, Bläser, Streicher, Percussion, Akkordinstrumente? Oder?
Dieses Mal ist anders für mich, weil es heißt Mini-Ethno. So, wir werden auch neue Lieder diese 3 Tage lernen. Genau, 3 Tage vor das Konzert. und ich weiß nicht, wie das läuft. Aber ich denke, wir lernen alle zusammen und dann ja, die verschiedenen kleinen Gruppen.
Du warst am Anfang da sehr skeptisch, 3 Tage vor dem Konzert neue Lieder zu lernen und die dann gleich öffentlich zu spielen.
Genau, weil ich hatte nie so eine Erfahrung. Also das, ich weiß schon, dass das geht wegen Ethno. In Ethno lernt man, ich weiß nicht, 15 Lieder in 6 Tage oder 7 Tage. Und eigentlich, es geht.
Aber wo liegt die Herausforderung oder was braucht man, dass es eben klappt? Weil von der klassischen Spielweise her kann das nicht funktionieren eigentlich, ne?
Ja, vielleicht nur mit Professionellen oder so. Ja, ja es ist das, ja, man muss sich konzentrieren und viel aufpassen. Es gibt viel Üben, viel Wiederholung. Und auch denke ich, dass die Leute, die Direktor und so.
Der Dirigent?
Die Dirigenten, ja. Genau, alle sind super gute Musiker und die können echt sehr gut organisieren und die Zeit irgendwie, ja, für alles Zeit finden.
Effektiv dann ja, nutzen auch. Ja.
Ist voll effektiv und am Ende, es klingt immer gut, ja genau, ich war skeptisch, aber nur, weil ich hatte nicht die Erfahrung, aber toll.
2. Juni, dann seid ihr auch wieder hier im Sudhaus mit 40 Leuten auch, oder? Wie viel?
Na, diesmal, ich habe gerade gelesen, sind 100.
100 Musikerinnen und Musiker.
Aus 24 Ländern.
Wahnsinn.
Ja, weil in Probe, also regelmäßig, sind nicht so viele natürlich, nicht so, weil nicht alle kommen aus Tübingen. Einige kommen nur für die Mini-Ethno von anderen Ländern oder Städten in Deutschland auch, nur für das Konzert.
Und die stoßen dann kurz vorher dazu und bringen dann nochmal ihre Expertise und ihre Instrumente auch mit ein.
Mhm.
Auch mit Gesang, ja? Immer wieder?
Ja.
Hast du eigentlich auch ein chilenisches Stück den Leuten beigebracht?
Dieses Mal nicht. Letztes Jahr für das Konzert im September.
Welches hast du da ausgewählt?
Es heißt Cacharpaya. Es ist, also wir haben diese Version von Banda Conmoción gewählt, das ist auch gut. Und ja, mit Cristóbal. Hallo Cristóbal.
Der andere Chilene, der hier in Tübingen lebt, ja?
Genau, eine von den vielen.
Gibt's viele? Ja?
Es gibt viele, ja.
Und jetzt, was hast du noch alles vor, bis solange du hier bist? Und was hast du vor, wenn du wieder zurück nach Chile gehst? Also jetzt kommt erstmal deine Mutter, dann ist deine Mutter weg und dann, was steht an bei dir?
Es ist schwierig, weil ich immer, also ich habe nie feste Pläne. So, es sind nur Ideen. Aber ich werde noch kurz reisen. Ich will auch nach Belgien fahren. Ich kenne noch nicht. Und ich will eigentlich noch länger in Tübingen bleiben, weil ich habe so viel Spaß. Und im August gehe ich wieder zu Ethno Germany. Wenn alles klappt, mal schauen. Also,
wo ist es dieses Jahr? Wo ist es dieses Jahr? Ethno Germany?
Ich habe schon, es auch in Kusel und wir haben auch, wenn alles klappt, weil ich habe noch nicht die, sie haben noch nicht gesagt, wer geht und wer nicht, deswegen.
Ach, die Bestätigung gibt es
ja,
noch
genau,
nicht.
Ja, genau, genau.
Wird da ausgewählt? Gibt es mehr Bewerber als Plätze?
Ja.
Dann
aber mal
toi,
schauen,
toi, toi, toi.
Ja, nee, alles klar.
Und in Chile dann? Hast du auch schon?
Also ich hab nur das Anfang. Ich weiß, dass ich will mit meiner Familie treffen und im September, deswegen will ich auch im September gehen, weil es gibt viele Feier, weil es ist die unabhängiges Fest. Mhm. Und ich weiß, dass alle werden sich treffen und ich ein gutes Moment. Und ja, mal schauen.
Ist ein guter Start.
Genau,
ins Leben in Chile und dann wirst du schon was finden.
Mhm.
Vielen Dank, Pilar, für deine Zeit.
Danke,
hier im Radio, für deine offenen Worte. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
In Tübingen und wir bleiben natürlich in Kontakt. Du wirst ja auch nach deinem Praktikum noch ein paar Sachen mit und fürs Radio machen.
Ja.
Wir haben schon ein paar Pläne, ja.